Es ist halt ein ursprüngliches Interesse, das da war, von meiner Seite her. Und dem habe ich dann halt auch beim Schreiben Rechnung getragen. Es gibt so viel Verbrechen und hat immer so viel Verbrechen gegeben, die sehr, sehr interessant und packend sind. Und wenn man schon Krimis schreibt, warum das nicht verwenden? Es ist nicht beunruhigend, sondern beruhigend eigentlich. Mhm. Hat es immer schon gegeben, war immer so.
Wir sprechen heute in unserem Podcast mit Gerhard Lobesberger, einem bekannten Wiener Autor, der mit den Naschmarktmorden eine Serie historischer Kriminalromane und Kurzgeschichten gestartet hat. Lieber Herr Lobesberger, gleich als Einstieg einmal, wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen? Was ist der Hintergrund da?
Naja, ich habe mein ganzes Leben lang geschrieben und vom Schreiben gelebt. Ich habe zuerst also herumstudiert an der Uni Wien, unter anderem Germanistik, und mit 22 habe ich dann die Chance bekommen, in einer großen Wiener Werbeagentur als Texter, als Junior-Texter anzufangen. Mhm. Und so der Texter geworden, und dann habe ich Kreativdirektor-Jobs gemacht, und ja, und so bin ich halt dann allmählich in die Werbung reingerutscht, und das habe ich dann bis zu meinem 45. Lebensjahr gemacht, und ab da hat es mir dann gereicht, und mit 40 habe ich schon angefangen, eben die Naschmarktmorde einmal zu entwerfen und die ersten Versionen zu schreiben, und so in Summe habe ich 9 Versionen von den Naschmarktmorden geschrieben, mhm, bevor das Manuskript dann genommen wurde.
Mhm. Und woher nehmen Sie eigentlich die Inspiration für Ihre Bücher und auch für Ihre Kultfiguren?
Naja, die Inspiration ist eigentlich, also solange ich in Wien gelebt habe, und war das schon Wien, ich habe ja da ums Eck, also beim Museumsquartier, 15 Jahre lang gelebt, und das war schon, und davor habe ich am Rand von Wien gelebt, und da hat vor allem der Naschmarkt hat mich immer fasziniert. Der Naschmarkt, das ist heute ja sehr, sehr touristisch. Das war früher noch viel, viel wienerischer, teilweise auch viel derber und so weiter. Heute ist das halt alles, Souvenirläden hat es früher nie gegeben am Naschmarkt, ja, so wie jetzt. Ich meine, das wird halt immer mehr zu Disneyland. Und früher habe ich es noch als wirklichen Markt erlebt. Also, und mit Marktbeiseln und so weiter. Und ja, mein Lieblingsbeisel, das war ein Weinbeisel am unteren Teil des Naschmarkts, das gibt es jetzt auch schon seit 7 oder 8 Jahren immer, und so weiter. Da hat man halt dann immer auch Freunde drauf, ist dort herumgegangen, und manchmal ist man dort versumpft auch. Und das war, ja, das ist eine ganz eigene Atmosphäre gewesen. Ja, also die gibt es heute leider in der Form auch nicht mehr.
Ja, ist alles viel touristischer geworden.
Ja, und viel kommerzieller alles, ja. In diesem Weinbeisel, das war der dicke Georg, der war dick und hinter der Decke und hat nur Weine aus Niederösterreich gehabt, aber da eine Riesenauswahl, und das war wunderbar. Der hat zum Beispiel einen roten Weltliner, einen wunderbaren vom Wagram gehabt, etc. Ja, aber das ist alles vorbei, der hat dann verkauft, ich glaube halt dieser Käseland oder so ähnlich, also das, ja, gut, ist so. Aber das war die Inspiration, also die mich da auf die Naschmarktmorde gebracht hat, und ich habe mir gedacht, es wird über alles Mögliche Krimi geschrieben, ja, und über diesen wunderbaren Ort da mitten in Wien nicht. Und das war aber, da war ich 40, also das ist fast 30 Jahre her, ja, dass ich mir das gedacht habe, wo ich die Idee gehabt habe, dann. Ja, und der Nächepaar, das steht in meinem neuen Buch in den Wiener Zuckern, gibt es eine Kurzgeschichte, er wünscht einen guten Morgen, ja. Also das war einmal so im Halbschlaf in der Früh, ist er mir erschienen. Aber das kann man in den Wiener Zuckern, in meinem neuen Kurzgeschichtenband nachlesen, wie das war. Also der ist mir wirklich plötzlich, war er da. Also aus unerfindlichen Gründen, und ja, und er ist geblieben.
Na, witzig. Wenn wir gerade schon dabei sind, wollen Sie vielleicht kurz etwas über Ihr neuestes Buch Wiener Zuckerl erzählen?
Ja, das ist halt eine Kurzgeschichtensammlung, die dreigeteilt ist. Also Geschichten aus dem alten Wien, Geschichten aus dem neuen Wien. Erzähle ich auch Geschichten eher aus meiner Jugend unter anderem, aber nicht nur. Und dann Geschichten aus Österreich. Da habe ich zum Beispiel eine lange Geschichte über einen Ort draußen in unserem Bezirk in Neunkirchen, wo ich jetzt wohne. Also ich wohne im Bezirk Neunkirchen. Der Ort heißt Ternberg. Der ist am Beginn der buckligen Welt, das gehört noch zu unserem Bezirk. Und das war zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts ein Besitz des Erzherzog Johanns, die ganze Herrschaft Ternberg, also mit Burg und Schloss und allem drum und dran und mit allen Wäldern und auch mit den Orten dort, mit dem Ort Ternberg auch. Und das, die haben mich eingeladen, die Ternberger, letztes Jahr, also 2022, nein, schon wieder 2 Jahre her, 2022 haben sie mich eingeladen, dass ich eine Geschichte anlässlich des Jubiläums, die haben dort eine wirklich schöne Erzherzog Johann Ausstellung gemacht und die ist auch jetzt im Sommer über immer geöffnet, ist wirklich gut gemacht und absolut sehenswert. Und zu diesem 40-jährigen Jubiläum dieser Ausstellung, also die natürlich immer wieder erneuert wurde, diese Ausstellung, haben sie mich gefragt, ob ich für ein Fest anlässlich dieser Ausstellung nicht eine Geschichte über Ternberg schreiben könnte. Und da habe ich dann also recherchiert und da habe ich dann eine Geschichte geschrieben, also über das historische Ternberg so um 1820, zur Zeit, wo der Erzherzog Johann noch diese Herrschaft gehabt hat, also ihn noch besessen hat. Und die heißt, und diese Geschichte ist dann mit großem Erfolg, habe ich es dort vorgetragen und so weiter, bei diesem riesigen Fest und so weiter. Und dazwischen hat es Essen und Trinken gegeben. Es ist eine kulinarische Geschichte, wie viele meiner Geschichten. Und da habe ich lokale Spezialitäten auch da eingebaut, beziehungsweise historische Spezialitäten, zum Beispiel, dass die Ternberger damals noch keine Erdäpfel gegessen haben. Weil,
ach so.
Nein, das, damit hat man nur die Schweineln gefüttert. Ja.
Okay.
Das, und der Erzherzog Johann hat sie mehr oder minder dazu animiert, also dass die Bauern dann auch Erdäpfel essen. Die Bauern haben meistens nur Getreidepreis gegessen zu der Zeit, also Anfang des 19. Jahrhunderts.
Mhm.
Und dem Erzherzog Johann war klar, dass eigentlich die Erdäpfel also viel mehr hergibt, also und auch die Ernährung der Bevölkerung abwechslungsreicher macht. Ja. Das ist zum Beispiel eines der Themen in dieser Geschichte. Und das ist.
Passt es, danke.
Das ist einfach eine Geschichte, die kaum wer weiß. Also, damals hat man Erdöpfe nur am Wiener Hof gegessen. Ja.
Mhm.
Und daher hat er sie auch gekannt, ja, als Mitglied der kaiserlichen Familie, als Bruder vom Kaiser Franz. Ja, und die gehobenen Wiener Kreise haben Erdäpfel gegessen, obwohl das keine Frage des Preises war, sondern eine Frage der Mentalität, ja. Wie bei so vielen Sachen. Ja. Also dass heute zum Beispiel immer weniger junge Leute also Innereien essen, ist ein Jammer, finde ich, weil ich finde, man muss wenn man ein Tier schon tötet, muss man es von A bis Z essen. Und ich liebe Innereien, aber ich esse auch angekochten Sauschädel oder so. Also, nein, wirklich. Und Spezialität in Frankreich, ich war viel in Frankreich in meiner Jugend, das sind zum Beispiel die Pied de Porc, also die Schweinsfüße, und die werden meistens gegrillt in Frankreich und die sind super. Ja. Nur man kriegt halt dann wirklich die Klauen mit den Klauen, also auf den Teller. Und, das hat es auch früher in der Steiermark gegeben, die Glachelsuppe. Ja. Das war eine Schweinshaxelsuppe. Und die kann man natürlich die Schweinshaxeln kochen in der Suppe und dann rausholen und Haut und Fleisch ablösen und klein schneiden. Oder, aber es hat immer wieder Wirtshäuser gegeben, die der Schweinshaxel da drinnen in der Terrine, in der Suppenterrine gehabt haben, ja, und wo man das rausgeholt hat und dann am Teller dann abzogen hat, praktisch das Haxel. Ich habe das immer wunderbar gefunden. Das ist so. Ja, das ist einfach so urig. Und nur das gibt's halt wenn man eine Glachlsuppe überhaupt noch kriegt in der Steiermark, dann ist das halt alles schön zubereitet, abgezogen und so weiter, dass man gar nicht mehr sieht, woher das Fleisch stammt, das man da hat. Ja. Überhaupt, deine Entwicklung in den letzten 20 Jahren, also die ich wirklich hasse, dass man Essen versucht, immer mehr von den Ursprüngen zu entfernen, vom Aussehen, vom Geschmack, von allem. Ja, also dass man vor allem tierische Lebensmittel, dass man die immer mehr verfälscht, aber auch pflanzliche. Ja? Mhm. Wenn man aus dem Pilzen jetzt für die Veganer fleischähnliche Produkte herstellt, weil Pilze halt den Umami-Geschmack vom Fleisch auch haben, ja, ich finde das krank. Ich finde das wirklich krank. Und das ist auch wirklich nur wieder eine Form des Profitstrebens im Kapitalismus, ja, dass man versucht, aus Dingen, die eigentlich völlig absurd sind, neue Dinge zu entwickeln, um mit diesen Dingen möglichst hohen Profit zu erzielen. Und ähnlich sehe ich das jetzt mit dem Kunstfleisch, also wo aus Stammzellen Schweinefleisch oder Rindfleisch gezüchtet wird. Das ist ja auch bitte alles krank. Ja. Also, und bei uns draußen im südlichen Niederösterreich haben wir in unserem Ort Gott sei Dank noch genug Bauern und einige Biobauern, und wenn man sieht, den Viechern geht's gut und die leben glücklich, also auf der Weide etc., beziehungsweise in offenen Stellen und so, und ich meine, ja, warum, und sie tun eins vor allem, sie tun auch die Wiesen und Almen teilweise, also ja, pflegen, also wenn die nicht mehr dort sind und nicht mehr das Gras fressen, beziehungsweise das Gebüsch und das ganze Zeug, das da aufkeimt, ja, wird das alles verwildern. Also Almwirtschaft und Freilandwirtschaft, speziell von Kühen, aber auch von Ziegen und Lämmern. Wir haben auch Bauern, die Lämmer haben, auch große. Wir haben einen Lammbauern am Kreuzberg, ja, der hat also eine riesige Lämmerherde, die immer wieder woanders da auf den Hängen, auf den steilen Hängen, wo sonst eh nichts ist, ja, wo was zuwachsen würde, ja, dort grasen. Und das ist, also ich halte diesen ganzen Veganismus überhaupt für Irrsinn. Ja.
Und meine nächste Frage an Sie wäre noch, wieso haben Sie sich für das Schreiben von historischen Romanen und Kurzgeschichten entschieden? Und woher kommt Ihr Interesse für True Crime quasi?
Ich habe immer ein großes historisches Interesse gehabt, habe mich vor allem sehr gern mit der Zeit späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert, also der Regierungszeit, so plus minus Kaiser Franz Josef interessiert. Mhm. Da habe ich auch immer historische Bücher gelesen und so weiter. Daraus ist dann einfach, sind meine historischen Romane entstanden. Das ist halt ein ursprüngliches Interesse, das da war, von meiner Seite her, und dem habe ich dann halt auch beim Schreiben Rechnung getragen. Mhm. Und True Crime ist etwas, da bin ich im Zuge der historischen Recherchen so allmählich drauf gekommen, es gibt so viel Verbrechen und hat immer so viel Verbrechen gegeben, die sehr, sehr interessant und packend sind, und wenn man schon Krimis schreibt, warum das nicht verwenden? Und statt dass man irgendwelche Fiktionen sich einfallen lässt oder irgendwelche erfundenen Geschichten auf Wienerisch, also die eigentlich jeglicher Realität entbehren, da finde ich, ist die Realität, auch die historische Realität, natürlich viel spannender. Mhm.
Gibt es vielleicht so einen schlimmen Fall, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist oder den Sie besonders spannend gefunden haben?
Der einen schlimmen Fall, das ist in meinem neuen Buch, in den Wiener Zuckerl. Das ist die dritte, da habe ich drei historische Geschichten, also rund um Josef Maria Necheper drinnen. Und die letzte Geschichte, also die fängt ohne Necheper an und endet aber dann mit ihm, die geht von 1874 bis 1918. Und das war ein Typ, der hat, auf den bin ich eben durch Recherche gestoßen. Ja. Der hat Josef Fischer geheißen. Der hat wahrscheinlich, das konnte man ihm nie nachweisen, und da hat er auch die Justiz und die Kriminalpolizei permanent an der Nase herumgeführt, als 17-Jähriger ein Dienstmädel erschlagen, mit dem Fleischhammer erschlagen. Und dann, der hat Vergolderlehrling gelernt und das war im Haus seines Lehrherrn. Und da hat er sich Säure aus der Werkstatt seines Lehrherrn geholt und hat sie dann auch die Leiche dann noch das Gesicht total verätzt. Also,
grausig,
ja. Na, und dann hat er, jahrelang habe ich immer wieder Notizen gefunden, hat er keine Raubüberfälle mehr gemacht, weil er hat dann auch natürlich die ganze Wohnung seines Lehrherrn ausgeraubt, also wo dieses Dienstmädel gerade gearbeitet hat. Lehrherrn, seine Frau waren weg, das hat er gewusst. Und 1918 dann, wie er schon über 60 war, hat er dann noch einmal einen Raubmord begangen, den man ihn dann nachweisen konnte. Das war ein junges Mädel, die sehr fleißig war, die als Dienstmädel in einem Hotel gearbeitet hat und ihm in Form von Sparbüchern ihre ganzen Ersparnisse anvertraut hat. Die hat er am Schädel gehabt und wie sie die Sparbücher zurück wollte, hat er sie einfach zu sich in die Wohnung gelockt, hat seine Frau zu Verwandten auf Urlaub geschickt und hat sie dann einfach mit einer Hake erschlagen, zerstückelt und die Teile dann im Kohlenkeller in seinem Haus unten vergraben, unter den Kohlen. Ja.
Also, was.
Nein, der Typ, also ich sage ja sowas, das kann man kaum erfinden. Ja. Und der hat die wirklich total zerhackt. Ja. Also die Kriminalberichterstattung war ja zum Beispiel 1918 da ja viel exakter und genauer. Die hat das ganz genau
so
beschrieben.
Das
müssen Sie einmal in den alten Zeitungen nachlesen. Ja. Also ich konnte diese Tat total genau rekonstruieren, dass ich es rausbringe. Und das war natürlich schon spannend. Und da sage ich, die Realität ist viel spannender als was Erfundenes.
Ja.
Und wenn man was erfindet, dann sagen die Leute dann alle, der Typ muss krank sein. Ne? Ich bin nicht krank. Ich bin nur ein sehr genauer Rechercheur. Halt, habe ich Sprachschwierigkeiten, dummerweise. Ja. Nein, aber ich habe das ganz genau recherchiert und solche Sachen, die sind natürlich dann, das glaubt man ja nicht. Und als Krimi-Autor in dem Zusammenhang ist es ja gerade das Tolle, wenn man Wahres, das unglaublich ist, dann in eine Form gießt.
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel die Geschichte von diesem Mörder, also von Josef Fischer, von diesem Raubmörder, die habe ich in Ich-Form geschrieben. Ne?
Mhm.
Also so, dass die Leserin, der Leser noch näher dran ist. Ne? Und erst der letzte Teil ist dann aus Sicht von Josef Maria Nechepar als Oberinspektor geschrieben, also der ihn dann verhört, wie sie ihm draufgekommen sind auf den zweiten Mord 1918 und wie sie dann die Leiche in seinem Kohlenkeller unten gefunden haben, wie sie ihn verhaftet haben. Und da habe ich dann also die Verhörszenen und so dann aus Sicht von Nechepar geschrieben.
Mhm. Spannend.
Ja. Und das ist halt auch das Schöne, dass man dann auch noch als Autor variieren kann bei Wahngeschichten. Ja.
Ja,
also das kann man natürlich bei Erfundenen auch, aber das alles hat viel weniger soliden Boden.
Mhm.
Zum Beispiel meinen dritten historischen Roman, also Mord und Brand, habe ich die Idee dazu gehabt, ich habe ein Jahrbuch in einem Antiquariat, ein Jahrbuch der Stadt Wien über das Jahr 1911 gefunden, das spielt auch 1911. Und da war ein großes Kapitel in diesem historischen Jahrbuch drinnen über das Jahr der Brände. Also da hat es in Wien unheimlich oft gebrannt. Und ich habe das alles auch mit alten Zeitungen recherchiert und so. Und dann habe ich da eine Serie von zwei Gewalttätern mir einfallen lassen, die diese Brände nach und nach legen. Also,
okay.
Und das ist die Geschichte von Mord und Brand. Aber so bin ich auch wieder aufgrund von realen Fakten auf die Idee zu einem Roman gekommen.
Mhm, spannend. Und ist es dann nicht vielleicht manchmal ein bisschen bedrückend, wenn man sich so viel mit Mord und Totschlag beschäftigt? Oder blendet man das dann aus mit der Zeit?
Ich glaube, es ist insofern nicht bedrückend, weil Sie kennen eh, wie die Leute sagen, na, heutzutage geht's zu und so weiter. Und wenn Sie die Kronenzeitung lesen, glauben Sie, dass die Welt jeden Augenblick zusammenbricht, ja, und so weiter. Und wenn es dann die Kronenzeitung um 1900 oder, also die wurde 1900 gegründet und, oder nach 1900 lesen, ja, das ist dieselbe Tonalität und das ist derselbe Schmarrn, der jetzt drinnen steht, ja. Also nur jetzt ist teilweise auf, viel mehr aufgebauscht, die haben sich damals noch viel mehr an die Realität und die Fakten gehalten. Und wenn man so diesen Vergleich hat, lehnt man sich dann eigentlich zurück und sagt, naja, ist eigentlich eh alles nicht so schlimm. Es ist nicht beunruhigend, sondern beruhigend eigentlich. Mhm. Hat es immer schon gegeben, war immer so.
Das stimmt eigentlich, ja.
Ja, also, weil diese Geschichte mit dem Josef Fischer, ja, der hat ja dazwischen noch zig Verurteilungen gehabt, wegen Betrug und allen möglichen Geschichten. Das war ein echter Krimineller, ja. Also ein von seiner Veranlagung her ein Krimineller, aus einer recht gut bürgerlichen Familie da im 6. Bezirk. Mhm. Also nicht so, dass er aus dem Subproletariat gekommen ist, also so, dass er so, der war so. Ja. Und dass er solche Leute hat es immer wieder gegeben und das ist ja das Spannende. Aber das beruhigt dann eher, dass man sich denkt, naja, okay, so Jack-Unterweger-Typen hat es immer wieder gegeben in der Geschichte.
Das stimmt. Und was macht Ihnen eigentlich am meisten Freude beim Schreiben?
Wenn ich eine Idee habe, wenn ich diese Idee dann nachrecherchiere, ja, und wenn sich das allmählich alles zu einem einheitlichen Ganzen zusammenfügen lässt. Also wenn das historisch richtig ist und wenn ich meine Idee also da praktisch rundherum dann immer dichter spinnen kann, ja? Mhm. Wenn ich daraus einen Roman oder eine Kurzgeschichte oder was weiß ich was schreiben kann. Das macht wirklich Freude, wenn man sieht, wie der Plot aufgeht.
Mhm. Na, spannend. Und Sie sind ja bereits auch schon ausgezeichnet worden. Wie ist da das Gefühl, wenn man so einen Preis bekommt?
Ja, also ich bin da relativ entspannt. Also das ist... In 20, 30 Jahren kräht keine Sau mehr nach diesem Preis. Ja, also da kräht kein Hahn und danach mehr und keine Sau redet mehr darüber. Also das ist alles, das sind Zeiterscheinungen, ja, das sind Augenblicke, ja, die ganz nett sind und die natürlich ehrenvoll sind, aber ja soll sein, ja. Mein Gott.
Na, und dann komme ich eh schon zu meiner letzten Frage eigentlich. Gibt es irgendwas, was Sie vielleicht jungen Autoren oder einfach aufstrebenden Autoren in Österreich raten würden, die jetzt sagen, ich würde auch gerne ein Krimi schreiben oder ein Buch schreiben?
Naja, der grundsätzliche Rat ist einmal, man braucht die Idee zu einem wirklich guten Plot. Man braucht die Idee zu einer einzigartigen Verbrechensidee, wenn Sie so wollen. Meine persönliche Neigung geht dahin, dass ich zu Verbrechensideen beim Schreiben tendiere, zu zentralen, also zu Plots tendiere, die nicht unbedingt mit Mord zu tun haben. Weil das ist mittlerweile schon abgelutscht. Also jeder Sonntag ein Tatort, ja.
Ja,
also und dann von der Soko Wien über die Soko Weimar, über die Soko Leipzig, über was weiß ich was, das eine ist ARD, das andere ist ZDF, da gibt es dann mittlerweile zig Sokos, jetzt gibt es auch eine Soko Linz und so weiter. Mhm. Und es geht immer nur um Mord. So, also da müsste ja schon ganz halb Mitteleuropa eigentlich ausgerottet sein. Also, wenn es so viel Morde gäbe, wie geschrieben wird.
Ja,
also,
stimmt.
Ich finde das banal und trivial. Und ich finde, das Verbrechen ist ja teilweise viel interessanter in anderen Dingen, zum Beispiel mit Bränden oder mit, wenn jemand wirklich ein Feuerteufel ist. Ja? Wenn dabei Leute umkommen, okay, das ist kein Mord, sondern das ist einfach, der Plot ist der Feuerteufel. Ja? Und auch dieser Josef Fischer, ja, der ist der Plot, also die Raubmorde, die hat er ja nur ganz am Anfang seines Lebens und am Ende seines Lebens, also dann 1918 begann, aber dazwischen, das war Habgier, war der Plot. Weil der hat alle Leute, mit denen er zu tun gehabt hat, denen hat er das Geld aus den Taschen gezogen und wenn sie es nicht freiwillig getan haben, hat er es umgebracht.
Ja. Mhm.
Also, oder wenn sie ihm nicht draufgekommen sind. Ja. Aber der hat, das ist, ich finde, da machen sich viele Autorinnen und Autoren das Denken zu einfach, dass sie immer nur in diesem Mordschema, in diesem depperten Tatort-Denkschema drinnen sind. Und das ist einfach zu wenig. Und dazu kommt natürlich jetzt, in den letzten 20 Jahren waren ja vor allem die Skandinavier, Adler Olsen und so weiter, also unheimlich erfolgreich mit sehr harten Thrillern. Also. Aber das ist einfach, das ist gut zum Lesen, spannend zum Lesen, aber man muss ja nicht alles nachmachen.
Ja.
Und es gibt so viele spannende andere Verbrechen. Ja? Also man muss nicht unbedingt einen Mord schreiben. Also das wäre mein Tipp, beim Plot wirklich einen Schritt weiter zu denken.
Mhm.
Und in jedem Fall recherchieren, recherchieren, recherchieren. Nichts ist spannender als die Realität und damit sind wir schon wieder am Anfang.
Das stimmt.
Ja,
ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich
sehr gern
für das sehr spannende Gespräch und ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben
gern
für uns.
Gern, sehr gern.